Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Matthias Berninger von der Bayer AG. Matthias Berninger ist dort verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit. Und wir sprechen mit ihm über die Nachhaltigkeitsstrategie der Bayer AG, gerade nach der Monsanto-Übernahme und den Glyphosat-Skandalen. In den letzten Jahren ist die Bayer AG, glaube ich, nicht durch eine Vorreiterrolle in Sachen Good News aufgefallen. Und Matthias Berninger ist so auf den Höhepunkt dieses Glyphosat-Skandals auch in das Unternehmen eingestiegen. Auch um das nachhaltige Profil der Bayer AG als ehemaliger Grünpolitiker deutlich zu schärfen. Und Nachhaltigkeit spielt in der Strategie von Bayer eine zentrale Rolle für die nächsten Jahre. Und darüber reden wir. Über die Möglichkeiten auch eines Monsanto-Deals. Diese Episode könnte auch den Untertitel haben Big Player, Big Impact. Also, wir haben uns sehr gefreut, dass Matthias Berninger diesem Podcastgespräch zugesagt hat. Wir erreichen ihn in seinem Homeoffice in Washington DC, wo er lebt und arbeitet. Und recht spannendes Gespräch ist daraus geworden, wie wir finden. Hört mal rein. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Herzlich willkommen, Matthias Berninger. Vielen Dank, dass Sie zu Gast sind in der Fabrik für immer.
Ja, schönen guten Tag, Herr Schlieder. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Berninger, Sie sind der Senior Vice President Public Affairs und Sustainability, wenn ich das richtig gelesen habe. Das können Sie mir gleich bestätigen. Ist das eigentlich der Grund, warum Sie in Washington sitzen und nicht im schönen Leverkusen, frage ich mich als Kölner?
Nee, der Grund ist ein völlig anderer. Ich bin vor etwa 12 Jahren in die USA ausgewandert und in den USA fühlt sich meine Frau sehr, sehr wohl. Mhm. Und insofern haben wir gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass ja die USA für Bayer viel wichtiger geworden sind nach der Übernahme von Monsanto, dass ich meinen Job auch von Washington aus machen kann.
Was macht man als Senior Vice President Public Affairs and Sustainability bei der Bayer AG?
Ja, mein Hauptjob besteht darin, dafür Sorge zu tragen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum unserer Geschäftsstrategie rücken. Wir können das machen bei Bayer, weil die Themen, an die wir arbeiten, so relevant für das Thema Nachhaltigkeit sind. Die beiden größten Themen sind einmal das Thema natürlich CO2-Emissionen, aber auch andere Aspekte von Wirtschaft, wo planetare Grenzen heute überschritten werden. Das andere große Thema, an dem wir arbeiten, ist Familienplanung. Wird oft unterschätzt in der Diskussion, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir dem Thema Familienplanung und Bevölkerungswachstum keine zentrale Rolle in der Nachhaltigkeitsdiskussion einräumen, werden wir die vielen anderen Ziele, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat, bis 2030 nicht erreichen.
Das bedeutet konkret, welche Kernbausteine beinhaltet die Nachhaltigkeitsstrategie von Bayer?
Sowohl soziale als auch ökologische. Auf der sozialen Seite wollen wir 100 Millionen Kleinbauern erreichen. Wir wollen 100 Millionen Frauen in den ärmsten Ländern der Welt Zugang zur Familienplanung gewähren. Und wir wollen auch 100 Millionen Menschen mit sehr geringem Einkommen besseren Zugang zu Medikamenten ermöglichen. Auf der Nachhaltigkeitsseite ist ein ganz großer Schwerpunkt für uns Dekarbonisierung. Da werden wir heute sicher mehr noch drüber reden. Aber auch die anderen Themen, Stichwort Biodiversität, sind für uns sehr wichtig. Das heißt, hier müssen wir mit unseren Produkten, vor allem in dem Crop Science-Bereich, einige Veränderungen vornehmen.
Das bedeutet, dass Sie quasi in diese drei Kernbereiche der Bayer AG, die da Consumer Health, Pharmaceuticals und Crop Science, immer wieder auch verbinden mit den Nachhaltigkeitszielen. Wenn ich das so richtig verstanden habe, zahlen diese Nachhaltigkeitsziele in diese drei Bereiche von Bayer ein, richtig?
Ja, ich würde es umgekehrt formulieren. Ich glaube, dass Bayer wie kaum ein anderes Unternehmen systemisch relevant ist in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Und mit dem, was wir über Innovation erreichen, können wir erheblich dazu beitragen, dass die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sich die Weltgemeinschaft ja in 2015 gesetzt hat, auch in 2030 erreicht werden können.
Sie sprechen es gerade an. Welche Ziele oder welche Tools werden benutzt, um welche Ziele zu erreichen? Fangen wir mal mit zweitem an. Welche Ziele konkret haben Sie?
Ja, zunächst mal ist es so, dass wir von den Zielen her bei uns messbare Ziele gesetzt haben und die auch in die Vergütung des Managements einfließen, was ich für einen ganz zentralen Punkt halte. Sie können Menschen nicht davon überzeugen, etwas zu tun, wenn die Menschen für das Gegenteil belohnt werden. In unserem Falle 20% unserer variablen Gehaltsbestandteile ist an das Thema Nachhaltigkeit geknüpft. Und die Ziele sind konkret messbar und werden natürlich auch unabhängig auditiert, wie das bei Finanz-KPIs auch der Fall ist. Zweiter Punkt. Wir wollen bis 2030 CO2-neutral sein. Zum einen, indem wir dieses 1,5-Grad-Ziel der Science-Based-Target-Initiative unterstützen. Und wir wollen die 300-Millionen-Ziele, Kleinbauern, Familienplanung, Zugang zu Gesundheitsprodukten ebenfalls erreichen. Und das bedeutet, dass wir unsere Geschäftsstrategie radikaler an dem Thema Nachhaltigkeit ausrichten müssen.
Das sind ja erstmal Ziele, die vielleicht nicht den Profit geben, die eine AG bräuchte in diesem Fall. Wie haben Sie das denn Ihren Anteilseignern gegenüber erklären können?
Ich habe eine sehr einfache Vorstellung, wenn es um Unternehmen geht. Ich glaube zum einen, dass Unternehmen heißen, wenn sie was unternehmen. Und zum anderen glaube ich, dass überall dort, wo man wichtige Probleme löst, auch gutes Geschäft zu finden ist. Also die einfache Rechnung, dass mehr Nachhaltigkeit weniger Geschäft bedeutet, halte ich für eine irrige Annahme. Ich glaube, dass wir mit unserer Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit auch neue Geschäftsfelder eröffnen werden. Insofern sehe ich nicht unbedingt einen Widerspruch zwischen den Zielen, erfolgreiches Geschäft zu sein und die Probleme, die heute da sind und uns an der Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele hindern, durch Innovation und durch mehr Intensität auch zu erreichen.
Ja, dann lassen Sie uns mal in die einzelnen Bereiche einsteigen. Also in diesem Fall das erste 100-Millionen-Ziel, nämlich 100 Millionen Menschen aus der Armut zu bringen, wenn ich das in Form von Kleinbauerntum. Wie wollen Sie denn konkret diesen Kleinbauern helfen? Wie wollen Sie sie unterstützen?
Also als wir zwei führende Unternehmen im Crop Science-Bereich zusammengebracht haben, auf der Chemieseite Bayer, auf der Saatgutseite Monsanto, haben wir natürlich sehr viele Bereiche, die sich ergänzen, gefunden. Wir haben auch Bereiche gefunden, wo wir eine große Überlappung haben. Und wir haben Leerstellen gefunden. Eine der Leerstellen war der Fokus auf Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Und da haben wir gesagt, okay, was können wir hier eigentlich ändern? Was da sehr einfach ist, wir müssen uns auf bestimmte Regionen fokussieren, Südostasien, Teile von Indien natürlich, Afrika. Mhm. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Bauern einfach bessere Resilienz haben, widerstandsfähiger werden, erfolgreicher werden in dem, was sie tun. Dazu gehört Zugang zu Wasser, Zugang zu sehr gutem Saatgut, dazu gehört Zugang zu Kunstdünger, aber wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass sehr viele dieser kleinen Bauern, Bäuerinnen sind, es gehören auch die anderen Themen dazu. Wie schaffe ich es, Ernährungssicherheit zu verbessern? Wie schaffe ich zum Beispiel über Familienplanung die Zahl der Kinder auf dem Niveau zu halten, das die Leute wollen? Also die Wahlfreiheit von Frauen auch deutlich zu erhöhen. Und wir gehen da so vor, dass wir gucken, was haben wir in unserem Portfolio, was können wir da nutzen und welche Partner müssen wir finden, um diese Kleinbauern zu erreichen. Mhm. Welche Innovationen sind besonders wichtig für Kleinbauern, ist die Frage, die wir uns derzeit stellen. Und das Gute ist, dass wir da unheimlich viel haben und davon sehr viele Menschen profitieren.
In dieser Donnerstagsausgabe dieser Fabrik für immer ist es immer so ein kleines How-to. Ne? Das ist ja jetzt quasi so die Strategie dahinter. Mich würde interessieren, wie geht man da konkret vor? Also haben Sie da, es müssen erstmal diese kleinen Bäuerinnen und Bauern identifiziert werden. Das heißt, Sie sagen auch, die Versorgung mit Wasser, das bedeutet ja auch, massive Investitionen in Infrastruktur zu leisten. Saatgut bereitzustellen ist das eine. Das Wissen über eine Landwirtschaft auch zu vermitteln. Also eine sehr komplexe Materie.
Ja, deswegen habe ich ja vorhin auf das Thema Zielsetzung schon angedeutet. Also ich glaube, eine notwendige Bedingung im Bereich Nachhaltigkeit erfolgreich zu sein ist, man muss konkret messbare Ziele finden. Und diese Ziele müssen auch natürlich mit einer zeitlichen Limitierung verbunden werden. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen 100 Millionen Kleinbauern bis zum Jahre 2030 erreichen, dann müssen wir erstmal gucken, wie viel erreichen wir heute. Dann müssen wir definieren, was heißt eigentlich erreichen. Und dann müssen wir einen Plan entwickeln, wie man die Lücke zwischen unserer Ambition auf der einen Seite und dem, was wir heute machen, auf der anderen Seite schließt. Das hört sich ziemlich banal an, weil so wird normalerweise einfach Geschäft gemacht. Und das passiert hier eben auch. Der andere wichtige Punkt ist, dass Sie gucken müssen, wie können Sie Ihre Forschungsausgaben stärker an den Problemen ausrichten, die Sie mit der Nachhaltigkeitsstrategie lösen müssen. Zum Beispiel glaube ich, dass die 2,5 Milliarden, die wir jedes Jahr in Agrarforschung heute investieren, Übrigens nur die Volksrepublik China als Staat gibt mehr für Agrarforschung aus. Und das ist natürlich eine ganz andere Forschung als das, was Bayer macht, dass wir diese 2,5 Milliarden voll auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Und das hilft zum einen Kleinbauern, aber es hilft natürlich auch bei dem Klimaschutzthema, die Dekarbonisierung der Landwirtschaft voranzutreiben.
Sie sprechen in diesem Fall auch Aspekte der regenerativen Landwirtschaft an, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Dekarbonisierung der Landwirtschaft bedeutet ja auch Äcker im Grunde genommen eigentlich immer grün zu halten, dass Photosynthese stattfinden kann, dass Kohlenstoffe gebunden werden können. Jetzt in meiner Welt widerspricht das nicht dem eigentlichen Geschäftsmodell der Bayer AG? Ändert sich dort irgendwie auch die Grundlage, wie man als Bayer AG für die Zukunft agiert?
Mark Twain hat mal gesagt, nicht, was man nicht weiß, macht einem Probleme, sondern was man weiß, was aber in Wirklichkeit ganz anders ist. Und wenn man sich die Frage der Agrarindustrie anguckt, dann wird der Agrarindustrie sehr viel vorgeworfen, aber in Wahrheit sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Und generell haben wir unsere Strategie daran ausgerichtet, dass wir zum einen nachhaltiger werden wollen, also innerhalb der planetären Grenzen wirtschaften wollen, aber zum anderen wollen wir auch den Ertrag pro Hektar erhöhen. Also wir sagen, wir sind für nachhaltige Intensivierung. Wenn Sie die Diskussion in der Europäischen Union sich heute angucken, dann ist das eine Diskussion, die auf nachhaltige Extensivierung setzt und sagt, naja, die Bauern sollen mehr Landschaftsgärtner werden. Das ist eine wohlfeile Argumentation, weil wenn die Konsummuster sich nicht ändern, wird dadurch Europa stärker von Nahrungsmittelimporten abhängen und Probleme, die heute vermeintlich gesehen werden, exportieren. Das heißt, eine der großen Fragen ist, wie kriegt man nachhaltige Intensivierung hin? Und das kriegt man dadurch hin, dass man auf Innovation setzt. Wer also heute die Biorevolution ablehnt, und in Europa gibt es ja eine Prohibition für Themen wie Geneditierung und andere Themen, der nimmt seinen Kindern ein ganz wichtiges Instrument, mit dem die Probleme gelöst werden können. Wir müssen auf weniger Fläche mehr produzieren, um eine steigende Weltbevölkerung ernähren zu können. Und das ist das, woran wir arbeiten. Und ganz ehrlich, ich kenne keine andere Institution in der Welt, die mehr Innovation in dem Bereich hat als Bayern.
Also das heißt ja aber auch, dass Konsumverhalten im Grunde genommen ja auch geändert werden muss. Also in diesem Fall, jetzt ist ja das sehr speziell, jetzt verfangen wir uns gerade in diesem kleinen Teil, aber ich finde es gerade nochmal sehr interessant, da auch nachzuhaken, weil natürlich die Welt, wie sie jetzt ist, die Agrarwelt kann vielleicht nicht so bleiben, aber auch, weil vielleicht zu viele Menschen auch einfach Fleisch essen, ja, und einfach zu viele Nutzvieh irgendwo generiert werden. Was macht Bayer denn in dem Bereich?
Wissen Sie, ganz generell fällt mir in der Debatte um Nachhaltigkeit oft auf, dass man erst sagt, wir müssen Sachen verändern, zum Beispiel mehr recyceln. Und wenn dann Recycling stattfindet und damit Probleme auch auftauchen, dann sagen die Leute, ja, wir müssen einfach weniger Müll produzieren. Wir machen ja gerade ein großes Experiment in der Welt. Die ganzen Lockdown-Maßnahmen in Corona sind ja ein gutes Beispiel für Emissionsreduktion durch Verzicht. Ich glaube nicht, dass wir gesellschaftliche Mehrheiten dafür bekommen werden, Emissionen durch Verzicht zu reduzieren. Da bin ich von überzeugt, dass das in Demokratien beliebig schwierig wird. Sondern im Gegenteil, wir müssen Emissionen durch Innovation reduzieren. Gleichzeitig bin ich bei Ihnen. Heute gibt es viele Länder, Deutschland gehört dazu, wo wir einfach zu viele Säugetiere essen. Also daran muss sich was ändern. Wir müssen weniger Eiweiße von Säugetieren aufnehmen. Wir müssen auch das Thema der Ernteverluste oder Food Waste, wie es so schön heißt, angeht. Aber da ist auch wieder spannend. Es geht eigentlich weniger um das, was im Supermarkt dann in die Mülltonne geschmissen wird, sondern vielmehr darum, wie man verhindert, dass auf dem Acker schon die Ernteverluste stattfinden. Und insofern ist eine Pflanzenschutzindustrie natürlich da schon vom Namen her prädestiniert zu helfen. Die Pflanzenschutzindustrie hat das über Jahre gut geschafft, aber sie hat eben Themen wie Biodiversität oder Themen wie CO2-Emissionen nicht gleichzeitig gelöst. Und das müssen wir künftig ändern. Wie schaffen wir es, Pflanzen zu schützen und gleichzeitig den Druck auf Biodiversität zu verringern? Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für ein Riesenparadox, wo ich mir immer wieder den Kopf kratze, warum das den Leuten nicht klar ist. Wenn wir extensivieren, brauchen wir mehr Fläche, um die gleiche Menge an Gütern zu produzieren. Das größte Problem für den Verlust von Biodiversität ist aber der Flächenfraß von Landwirtschaft, von Städten, von anderen Sachen, die mit unserem Wirtschaftssystem zusammenhängen. Das heißt also, ja, mit Pflanzenschutz erzeugt man Probleme, aber wenn man Pflanzenschutz weglässt, erzeugt man vielleicht noch viel größere Probleme. Und diese Zusammenhänge sind unglaublich komplex, Und Menschen haben es ja oft schwer, mit Paradoxien umzugehen. Deswegen sind Zielvorgaben, intensivieren ja, aber planetäre Grenzen berücksichtigen, so wichtig, wenn man wie im Fall von Bayer so viel Geld jedes Jahr investiert in Innovation.
Ja, genauso. Und Sie sprachen auch gerade davon, die Messbarkeit dieser Zielvorgaben, jetzt mal bezogen auf das Ziel der 100 Millionen Kleinbauern. Sie hatten gerade auch schon gesagt, der erste Punkt ist überhaupt die Anzahl der Kleinbauern. Welche haben wir jetzt und welche wollen wir zukünftig erreichen, zu messen? Für mich ein Ziel, was natürlich relativ schnell nachvollziehbar ist. Der andere Bereich ist, wie lässt sich überhaupt ein Kleinbauer so versorgen, dass er damit auch überleben kann? Das ist schon ein weicheres Ziel, was schwieriger zu messen ist. Mit welchen Tools arbeiten Sie da? Wie lässt sich sowas quantifizieren?
Ja, wir sind da schon weiter. Wir arbeiten da auch eng zusammen mit unseren Auditoren, weil ja diese Ziele auch extern geprüft werden müssen, so wie das bei Finanzzielen auch der Fall ist. Insofern haben wir da einiges schon gemacht. Alle sozialen Nachhaltigkeitsziele gestalten sich aber natürlich schwieriger als die umweltrelevanten Nachhaltigkeitsziele, weil wir da noch weit weniger Messerfahrung haben. Emissionen können Sie leichter messen als beispielsweise sozialen Impact. Insofern wissen wir, dass wir hier sehr viel investieren müssen, das gut zu machen. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Stand, den wir da erreicht haben, weil wir auch in diesem Jahr nicht nur unsere Ziele bis 2030 definiert haben, sondern was unsere konkreten Nachhaltigkeitsziele bis 2024 sein werden. Das wird jetzt in den nächsten Wochen vom Aufsichtsrat beschlossen. Und wenn denn die mal beschlossen sind, dann ist klar, dass 20% der Langzeitbelohnung fürs Unternehmen an der Erreichung dieser Ziele oder an die Erreichung dieser Ziele geknüpft ist.
Ja, ich möchte noch mal auf ein anderes 100-Millionen-Ziel zu sprechen kommen. Die medizinische Versorgung für 100 Millionen Menschen. Wie genau machen Sie das? Wie gehen Sie davor, wenn Sie 100 Millionen Menschen in eine menschenwürdige medizinische Versorgung bringen wollen?
Eine Großstadt in den ärmsten Ländern der Welt nach der anderen und eine Region im ländlichen Raum in der Welt nach der anderen. Eine der großen Probleme, die wir hier haben, ist, dass die Hälfte der Menschen auf der Welt keinen Zugang zu Medizinprodukten hat. Insofern haben Sie da sozusagen ganz breite Auswahl, zunächst mal sich die Städte und Regionen auszusuchen, wo Sie besonders schnell einen großen Impact erreichen können. Das ist wirklich ein Projekt nach dem anderen. Aber auch hier wieder gilt, die Haltung muss sein, dass wir das, was wir als Potenzial haben, mehr Menschen auch entsprechend zugutekommen lassen können. Als wir eine Vision verabschiedet haben unter der Überschrift Health for All, Hunger for None, waren zwei Worte besonders wichtig. Also, dass Bayer sich um das Thema Essen und Gesundheit kümmert, liegt ja in der Natur der Sache unseres Portfolios. Wir haben uns ja auf den Life-Science-Bereich genau deshalb konzentriert. Aber die Worte All and None sind entscheidend. Das heißt, wir wollen mehr inklusives Wachstum erreichen und nicht nur drüber reden. Mhm. Was das Thema Empfängnisverhütung angeht, haben wir es sogar noch leichter, weil die UN sich ja Familienplanungsziele gesetzt hat. Das heißt, die Indikatoren, wo die Lücken sind und wie man die erreicht, die können wir gemeinsam mit der UN definieren und auch entsprechend die Lücken gemeinsam mit Partnern schließen. Da ist ein ganz wichtiger Partner für uns die Bill & Melinda Gates Foundation zum Beispiel.
Okay, das ist einer der Partner, mit denen Sie dann quasi vor Ort Projekte umsetzen, um eben Großstädte mit medizinischer Versorgung zu unterstützen und so weiter. Es braucht ja Leute vor Ort, die das auch tun. Und das machen Sie mit Partnerorganisationen in diesem Fall.
Das machen wir mit Partnerorganisationen. Das machen wir aber auch, indem die globale Präsenz von Bayer entsprechend genutzt wird, weil alle Leute bei Bayer, auch die in entferntesten Orten eben für uns tätig sind, an den gleichen Nachhaltigkeitszielen orientiert sind und für die Erreichung gleichermaßen belohnt werden.
Nochmal einen Schritt zurück zur Messbarkeit dieser Ziele. Es gibt ja quasi diese nicht finanziellen KPIs, die jetzt auch zunehmend auch gemessen werden sollen und die dann ein bisschen auch eingearbeitet sind. Sie sagten ja auch, Nachhaltigkeit ist also quasi das unternehmensstrategische Ziel schlechthin. Und es gibt aber auch diese finanziellen KPIs, die wir natürlich hier haben. Wie lassen sich diese nicht finanziellen KPIs mit den finanziellen KPIs wiederum dann verbinden? Wie gehen Sie da vor?
Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn man sich die Dekarbonisierungsstrategien in der Welt anguckt, und McKinsey, glaube ich, hat mit ihren Studien da einen sehr prägenden Einfluss, sowohl auf das Commitment von Japan als auch China, als auch Europa bis 2050, im Fall von China 2060 CO2 neutral zu werden. Die sagen, man muss drei Dinge machen. Erstens, weniger CO2 emittieren. Zweitens, man muss dafür Sorge tragen, dass mehr CO2 aus der Atmosphäre herausgeholt wird und anderswo gebunden wird. Und drittens, man muss Resilienz erhöhen. Und Herr Schlieder, dieser zweite Punkt, wie kann man Leute dafür belohnen, die CO2 aus der Atmosphäre nachhaltig rausholen, wird ein riesiges Geschäftsfeld werden. Und weil wir schon von Feldern reden, ich glaube, dass Pflanzen ja schon mehrfach in der Weltgeschichte unter Beweis gestellt haben, dass sie CO2 aus der Atmosphäre herausholen können. Und wenn wir die Technologien und Geschäftsmodelle entwickeln, die Bauern in die Lage versetzt, damit Geld zu verdienen, dann werden wir daran, glaube ich, auch einen schönen Anteil von Profit generieren können.
Ja.
Also CO2 Removal ist eins der großen Geschäftsmodelle, an dem wir in diesem Jahr angefangen haben, konkret zu arbeiten.
Ja. Ich hatte jüngst dann noch ein Gespräch mit Daniel Schmidt, dem CSO von SAP, die auch durchaus dabei sind, diese nicht finanziellen KPIs quasi als Art Wertbilanzierung auch in die Bilanz später zu faktorieren, um das auch reporten zu können. Gibt es die Überlegungen bei Bayer auch bereits?
Ja, wir werden natürlich über diese Ziele genauso berichten wie über die anderen Ziele. Ich glaube, manchmal muss man nicht alle Fehler der Finanzwelt, nämlich auch dieses Quartalsdenken, dieses starke Kurzfristdenken machen. Aber man muss quantitative Ziele, deren Erreichung extern verifiziert wird, in der Nachhaltigkeitsstrategie haben, damit man eine solche Nachhaltigkeitsstrategie auch ernst nehmen kann. Ich unterscheide Unternehmen nicht so sehr nach sozusagen der Größe ihrer Ambition, sondern ich frage mich, ob die Unternehmen tatsächlich quantitative Ziele haben und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Erreichung belohnen. Das ist für mich eines der ganz wichtigen Unterscheidungskriterien. Gillian Tett, die Amerika-Korrespondentin oder Chefin der Financial Times, hat mal gesagt, dass die Accountants die wahren Helden der Nachhaltigkeitsstrategien sind. Und wir arbeiten daran, viele dieser Helden bei Bayer zu haben.
Und das heißt letztendlich auch, dass die Nachhaltigkeitsabteilung, also es ist eigentlich mehr oder weniger eine Art Querschnittsfunktion durch den ganzen Konzern widerspiegelt? Oder ist das eine große Abteilung, die quasi sich aller Nachhaltigkeitsthemen annimmt? Wie sind Sie da strukturiert?
Also die Nachhaltigkeitsabteilung bei Bayer sind etwas über 100.000 Leute, nämlich alle.
Diese 100.000 Menschen, das ist nämlich der nächste Punkt, den ich jetzt habe. Wie nimmt man 100.000 Menschen mit auf den Weg in dieses nachhaltige Mindset?
Ja, also zum einen ist es so, dass es ganz wenige Menschen gibt, die zweifeln, dass wir bei Nachhaltigkeit was verändern müssen. Ich muss bei Bayer niemand davon überzeugen, dass wir ein Problem mit Klimaschutz haben. Oder ich muss Leute, die Tag ein, Tag aus daran arbeiten, Innovationen voranzubringen, die Menschen gesünder machen, nicht davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, vielleicht die andere Hälfte der Welt auch noch mit Zugang zu solchen Medikamenten zu verbessern. Insofern, da ist eine große Gruppe von Leuten, die sagt, ja genau, das wollen wir. Das merken ja auch viele Unternehmen. Je mehr man auf Nachhaltigkeit setzt, desto attraktiver wird man auch für die Talente, die zukünftig das Unternehmen auch führen werden. Der zweite Punkt ist, die Ziele, haben wir darüber geredet. Der dritte Punkt ist, man braucht einen klaren strategischen Intent, eine klare Leitplanke. Wenn man als Unternehmen sagt, meine Strategie ist CSR, dann macht man zwar gute Projekte, aber wenn es hart auf hart kommt, wird Nachhaltigkeit immer verlieren, wenn das Geschäft unter Druck ist. Bayer ist ja als Geschäft derzeit unter Druck, das kann man, glaube ich, so sagen. Unsere Aktie steht auch nicht da, wo sie stehen müsste. Also das ist so ein Moment of Truth. Wird Bayer in dieser Situation sich von der Nachhaltigkeitsstrategie verabschieden oder wird sie umsetzen? Und das ist eben der nächste Punkt, dass man in solchen Momenten wirklich knallhart die Nachhaltigkeitsziele vertritt und nicht in den Hintergrund rücken lässt. Man muss also bei allen schönen Worten auch mal bereit sein, sich querzustellen.
Bei Ebbe sieht man, wer die Hosen anhat oder nicht.
Ja, das Bild macht mir natürlich ein bisschen Angst.
Nochmal ganz kurz auch.
Hose hin oder her.
Genau. Gemäß dem letzten Nachhaltigkeitsbericht der Bayer AG hat Bayer im Jahr 3,71 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das einzige Kernziel ist natürlich Klimaneutralität hin zum Jahr 2030. Wie konkret gehen Sie da jetzt vor? Wie wollen Sie klimaneutral bis 2030 werden?
Also wir haben für unsere eigenen Emissionen haben wir zwei klare Vorgaben. Das eine ist, dass wir bis 2030 CO2-neutral sein wollen. Das heißt, wir wollen netto keine CO2-Emissionen mehr emittieren. Das ist im Grunde das Ziel, das die Europäische Union bis 2050 definiert. Und wir haben auch Investoren, große Investoren in Bayer, die in ihrem Portfolio CO2-Emissionsreduktionen haben, weil das natürlich auch eine Sache, die immer mehr an Bedeutung gewinnt für Unternehmen. Zwei Wege. Der eine Weg ist, CO2-Emissionen tatsächlich reduzieren. Die Science-Based Target Initiative ist der regulative Rahmen dafür, den sich Unternehmen gegeben haben. Die sagt, wenn sie das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, müssen sie über 42% ihrer eigenen Emissionen innerhalb des Bauzauns reduzieren. Dazu haben wir uns verpflichtet. Alle übrigen Emissionen müssen wir offsetten, aber möglicherweise auch fördern wir dadurch neue Geschäftsmodelle wie das Carbon Capture, über das ich schon mal geredet habe, bei der Frage, wie kann man eigentlich mit Nachhaltigkeit auch Geld verdienen. Das zweite Thema von der Science-Based Target Initiative ist, dafür Sorge zu tragen, dass auch die Zulieferer CO2-Emissionen reduzieren. Also die BASF produziert für uns Vorprodukte und wir gehen eben zur BASF und sagen, ihr müsst eure Emissionen auch um 12% reduzieren. Hier hat die Science-Based Target-Initiative geringere Ziele gesetzt, weil natürlich die BASF sich von Bayer nicht unbedingt sagen lassen wird, wie die produzieren. Ja? Das wird schon mal zur Dekarbonisierung beitragen. Und es ist klar messbar und damit auch in unsere Ziele sehr gut übersetzbar. Der zweite Punkt ist dann aber, sich auf die gesamte Value Chain zu konzentrieren. Und wenn Sie wie Bayer ungefähr ein Viertel der Inputs für die globale Agrarindustrie liefern, dann müssen Sie sich schon auch überlegen, wie sind eigentlich die Gesamtemissionen Ihrer Wertschöpfungskette? Und die Rechnung ist ganz einfach. Also 25% aller CO2-Emissionen sind irgendwie mit Landwirtschaft verknüpft. Wir haben 25% der globalen Emissionen. Das geht ungefähr zu 6,25%. Und 6,25% sind die Emissionen Indiens. Das heißt, der systemische Impact, den Bayer hat, ist bei der Dekarbonisierung der Landwirtschaft. Alternativen zu Kunstdünger, Reis, der weniger Methan emittiert, weniger Ernteverluste auf den Ländern, höhere Produktivität, alternative Proteine, die Säugetierproteine ersetzen. Und. Da können wir wirklich den Unterschied machen, die es der Welt dann auch leichter macht, die ehrgeizigen Ziele, die in Paris formuliert sind, zu erreichen.
Sie kamen, ich glaube Anfang 2019 kamen Sie zur Bayer AG. Ne? Das war so auf dem medialen Höhepunkt der Monsanto- und Glyphosat-Aufregung in diesem Fall. Wie ist Ihnen das intern begegnet? Und vor allen Dingen, was hat Bayer daraus auch kommunikativ und nachhaltig gelernt?
Also zunächst mal ist es so, ich bin zu Bayer gegangen, weil Bayer Monsanto übernommen hat. Weil das innovative Potenzial im Bereich von Gentechnik, im Bereich von Biorevolution von Monsanto in Europa massiv unterschätzt wird. Ich lebe seit vielen Jahren in den USA. Ich kenne eben auch die Seite, die ich nenne die immer die Schatztruhenseite von Monsanto, sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass Bayer wie kaum ein anderes Unternehmen sowohl dadurch, dass wir bei Medizin als auch, dass wir im Bereich Pflanzenschutz tätig sind, zu einem der großen Disruptoren in der Biorevolution werden. Und das hat mich einfach fasziniert. Ich bin seit vielen Jahren an dem Thema Ernährung interessiert. Ich glaube, dass Food Systems eine der ganz, ganz großen Hebel sind, um was zu verändern. Und worauf es mir ankam, ist jetzt nicht einfach die Reputation des Unternehmens zu managen, wie man so schön sagt, also sozusagen den Schatten dessen, den wir werfen, im Blick zu nehmen, sondern Bäume zu pflanzen. Mit anderen Worten, das Unternehmen tatsächlich in der Sache zu verändern. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Bayer immer noch mit sehr viel Kritik umgehen muss, aber dadurch, dass wir jetzt einen klaren Kurs bei Nachhaltigkeit haben, wird das uns in Zukunft leichter fallen.
Sie berichten an wen im Vorstand?
Ich berichte an den Werner Baumann, der das Unternehmen leitet. Aber was mich eben an der Art und Weise, wie Bayer Arbeit besonders freut, ist die Kollegialität. Also die Art und Weise, wie Werner Baumann führt, ist, finde ich, etwas, was Leute gar nicht wahrnehmen. Also ich habe für viele Leute schon gearbeitet, aber der ist wirklich ein Meister, Leute zusammenzubringen. Und insofern arbeite ich auch mit den verschiedenen Divisionen zusammen und mit vielen anderen. Generell glaube ich, dass gerade in Deutschland die Frage von Positionen und Berichtslinien etwas überschätzt wird.
Herr Berninger, Sie haben ja eine bewegte Vergangenheit hinter sich, natürlich irgendwie als Grünpolitiker dann in die USA übergesegelt, in die Wirtschaft gegangen, jetzt zu Bayer AG. Was können Sie mir mit auf den Weg geben?
Ich gebe Ihnen das mit auf den Weg, was mir Jürgen Trittin mal mit auf den Weg gegeben hat, der jetzt nicht unbedingt politisch immer mir besonders nahe stand. Aber der hat einen Satz gesagt, der bei mir hängen geblieben ist: Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
Vielen Dank, Herr Berninger. Und alles Gute in die USA, auch in diesen bewegten Zeiten, gerade in Washington DC. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf bald.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Das war die Fabrik für immer mit Matthias Berninger von der Bayer AG. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch einfach an Freundinnen, Freunde, Arbeitskolleginnen, Kollegen und gebt uns gerne eine gute Bewertung. Da freuen wir uns drüber. Für Fragen, Anmerkungen, Anfragen, Rückfragen, schreibt uns eine Mail an info@fabrikfuerimmer.com. Euch wünsche ich eine gute Woche und auf bald. Fabrik.